Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 9. September 2024, friedliche Koexistenz und Freundschaft mit möglichst allen, das ist mein außenpolitisches Credo gegen die kalten Krieger, die da wie Pilze, wie Atompilze aus dem Boden schießen. Keine Macht, kein Fußbreit diesen praktischen Apokalyptikern da, diesen Heraufbeschwörern des Untergangs, die uns einzureden versuchen, auch wir müssten uns jetzt in diese Schützengräben der Finsternis eingraben, in diese Höhlen, die tapeziert sind mit den Feindbildern, an die wir ja sowieso nicht glauben. Das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir erleben in der jetzigen Zeit so etwas wie einen Anschauungsunterricht darüber, wie sich bestimmte Weltanschauungen selber widerlegen. Und eine dieser Weltanschauungen ist eben das auf kriegerischen Konflikt gebürstete Weltbeglückungsgehabe, das leider im Westen mittlerweile sich da zu verfestigen scheint, in unseren Medien und in Teilen der Politik, wobei in Teilen der Politik, der eben der die Fälle davon schwimmen. Ist ja nicht so, dass jetzt die Regierungen, die bei uns am Ruder sind, sie überschäumende Zustimmung und Umfragewerte oder Wahlresultate freuen könnten. Ich glaube tatsächlich, dass es da eben ein legitimes, ein berechtigtes Unbehagen, einen Unmut gibt. Die Leute wählen nicht rechtsextrem. Sie wählen einfach, weil sie nicht zufrieden sind mit dem, was die bisherigen Politiker gemacht haben, müssen sich dafür aber beschimpfen lassen von oben, was wiederum zeigt, dass die Mächtigen die Demokratie zu wenig ernst nehmen, die Bevölkerungen. Aber sie werden damit nicht durchkommen, da kann ich Sie beruhigen, das wird nicht fruchten. Und man sieht jetzt bereits auch in Deutschland, dass da der Druck auf dem Kessel etwas nachlässt nach den Wahlergebnissen in Sachsen und Thüringen. Auch die Zeitungen haben gemerkt, wenn du da 30% hast in Sachsen, in Thüringen, und das sind ja auch potenzielle Abonnenten und Leser deiner Zeitung, da kannst du die nicht einfach jeden Tag da aufs fürchterlichste bedröhnen und behämmern mit den heftigsten Vorwürfen. Also, es bewegt sich einiges. Das, was wir beobachten, was wir beobachtet haben in den letzten Jahren, für mich ganz ausgeprägt während der Klima-Greta-Hysterie und dann bei Corona natürlich noch stärker, eben diese Top-Down, diese autokratische Verfestigung unserer liberalen Demokratien, das ist nämlich passiert in diesen letzten Jahren. Bei Corona sind sie gewissermaßen auf den Geschmack gekommen, von oben nach unten durchzuregieren, und die Leute haben das sich einfach nicht gefallen lassen, haben da nicht mitgemacht, und jetzt wollten sie im gleichen Stil da etwas weiterverfahren, aber sie können zum Glück eben bei uns doch nicht gegen die Mehrheiten der Bevölkerung anregieren, selbst wenn sie das wollen. Also das, was man jetzt erlebt, ist nicht der Zusammenbruch der Demokratie, ich habe sie am Samstag schon gesagt, sondern in Deutschland, das ist die Normalität der Demokratie. Aber wir haben ja mit der Außenpolitik angefangen, und da ist es eben wichtig, dass wir in der Schweiz, in Europa uns bewusst machen, dass wir zur Weltoffenheit verdammt sind, verpflichtet sind. Wir werden verarmen, wenn wir bei uns selber stehen bleiben, wenn wir uns einmauern hinter Brandmauern, wenn wir uns sozusagen nur noch einseitig an einer Westoffenheit orientieren. Nein, wir brauchen nicht nur eine Westoffenheit, wir brauchen eine West-Ost-Offenheit, eine West-Ost-Nord-Süd-Offenheit, eine Weltoffenheit. Das ist ganz wichtig, auch für unsere Wirtschaft. Und all diese Dummheiten und ideologischen Versteinerungen, die man sich da leisten zu können glaubt, das ist ein direkter Angriff auf den Wohlstand. Und wenn ich beobachte, was in China los ist, und wenn ich dann sehe, wie es bei uns läuft, und wie man hier reagiert, sozusagen mit einer Arroganz der großen Entfernung, ja, das ist etwas die Mentalität, die Überheblichkeit der großen Distanz. Ja, die Chinesen, die sind so weit weg, die können uns da gar nichts anhaben mit ihren Produkten. Das sind ja nur Kopien, das sind Raubkopien von unseren Großartigkeiten. Meine Damen und Herren, da täuscht man sich, da gibt man sich gewaltigen Illusionen hin. Ich habe es jetzt in China gesehen und ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die in China geschäftlich tätig sind. Deutsche zum Beispiel, Schweizer, die zutiefst beeindruckt sind von dem, was sie dort erleben und die mir sagen, dass eben in China, vor allem auch seit den Sanktionen der Amerikaner, noch viel mehr Innovationskraft und Bemühen zu spüren ist, eben es noch besser zu machen. Also einer hat mir gesagt, die Chinesen geben jetzt doppelt so viel Gas, seit die Amerikaner sie mit Sanktionen belegen. Und die Vorstellung, dass man ein Land, eine Zivilisation mit China mit Sanktionen in die Knie zwingen könne, das ist wie wenn sie an den Mount Everest mit einem Hammer ranklopfen, im Glauben, dass sie da mit dem Mount Everest vielleicht etwas verschieben oder bewegen könnten. Das ist eine komplett verblendete Sichtweise, eine Selbstüberschätzung, ein Größenwahnsinn der offensichtlichen Fruchtlosigkeit, der sich hier zu Wort meldet. Und deshalb kann man nur dafür plädieren, dass wir aufhören, China zu dämonisieren, dass wir da uns eben in eine Art Blase hineinhalluzinieren, sondern wir müssen uns doch auf unsere Stärken besinnen, meine Damen und Herren. Wir müssen doch auf unsere Stärken vertrauen, die Stärke der liberalen Gesellschaft, die wir ja selber durch immer mehr Unfreiheit zum Verschwinden bringen. Und ich habe in der Schweizer Ausgabe den etwas provokativen Gedanken geäußert. Mein Gefühl ist, mein Eindruck ist, dass gemessen an ihrer Geschichte Russland und China immer freier werden, während der Westen gemessen an seiner Geschichte, also wir, immer unfreier zu werden drohen. Und das ist doch der entscheidende Punkt. In welche Richtung geht es? Was ist sozusagen die Perspektive, die sich uns hier zeigt? Und wenn wir uns zurückbesinnen, davon bin ich überzeugt, auf unsere freiheitlichen Wurzeln, auf unsere freiheitlichen Traditionen, auf die Eigenverantwortung, eben nicht alles dem Staat übertragen, nicht hoffen, dass dir ein anderer die Lasten des Lebens abnimmt. Das ist sowieso politisches Schlangenöl, wenn ihnen das versprochen wird. Wenn ihnen der Staat sagt, ich kann dir die Lebenslasten abnehmen, das ist purer Betrug. Das wissen sie, das wissen wir, das darf man nicht entgegennehmen. Aber wenn wir uns auf diese freiheitlichen Traditionen, auf unsere Stärken besinnen, ja, dann werden wir innovativ bleiben. Und dann wird es wieder so sein wie die Chinesen, und das finde ich eben auch bemerkenswert, was sie gemacht haben nach der Ära Mao, als sie am Boden lagen, auch wirtschaftlich. Ja, da ist der Deng Xiaoping in den Westen gekommen, unter anderem in die Schweiz, ich glaube auch nach Deutschland, in die Vereinigten Staaten von Amerika, um zu schauen, wie es der einst so viel gescholtene Klassenfeind macht. Und siehe da, die Chinesen haben gelernt. Sie haben diese Eindrücke übernommen und natürlich auf ihre Art und Weise sich anverwandelt. Und anstatt jetzt hier eben mit der Arroganz der großen Distanz, mit der Überheblichkeit der weiten Entfernung zu wirken, sollten wir uns da viel mehr dieser Herausforderung annehmen und sagen, so, jetzt zeigen wir mal wieder, was in uns drin steckt, ohne dass wir da immer mit Sanktionen und Boykotten den anderen schwächen wollen. Nein, wir müssen zu unseren Stärken zurück. China, wenn Sie sich da weiter informieren wollen, unbedingt dieses Buch Michael Wood, China, The Story of China, A Portrait of a Civilization and Its People. Was sind die Themen des heutigen Tages? Ja, interessant in den Medien, Macht und Nebel in Zelenskis Umfeld. Der Krieg stärkt den Einfluss des Staatsoberhaupts und seiner intransparenten Berater. Ja, allmählich merken es jetzt auch die anderen, dass die Ukraine nicht die lupenreine Demokratie ist, die man da immer wieder heraufbeschworen hat. Das ist auch so eine Gaukelei gewesen. Hat man versucht, ihnen etwas vorzumachen. Die Ukraine als blütenreine, lupenreine Demokratie war sie nie, heißt aber nicht, dass es alles falsch ist und alles schlecht ist, was in der Ukraine läuft oder gelaufen ist. Ist auch eine Tragödie, natürlich, vor allem eine Tragödie, dieser Krieg für die Ukraine. Allerdings ist die Ukraine bzw. die Politik, die Regierung, sind auch nicht gänzlich unschuldig daran. Nach meiner Beurteilung haben hier drei Mächte große Fehler gemacht. Die Amerikaner, die Ukrainer, aber auch die Russen. Ich bin immer wieder fassungslos über die Unfähigkeit der Russen, ihre Politik zu erklären. Ich meine, diese Begründungen damals mit den Neonazis von Putin, ich meine, da hat man tatsächlich geglaubt, der Mann hat irgendwann einen Covid-Schock, einen Covid-Koller, der hat sie nicht mehr alle. Damit konnte er niemanden überzeugen bei uns. Die Russen hätten doch sagen müssen, dass die strategische Bedrohung einer Ukraine, die da als militärischer Außenposten der NATO und potenzielle Abschussbasis von Atomraketen im unmittelbaren empfindlichen Einzugsbereich Russlands steht, das geht einfach nicht, das können wir nicht akzeptieren. Wenn ihr so weitermacht, müssen wir reinmarschieren, fertig. Und wenn dann auch noch die Regierung in Kiew ungehindert russischsprachige Minderheit mit der Artillerie abschießen kann, ja, wie lange sollen wir da zuschauen? Also ich glaube, es hätte ja Argumente gegeben, man hätte es ja nicht teilen müssen, aber es hätte bessere Argumente gegeben als die, die da die Russen vorgebracht haben, mit ihren Geschichtstheorien und diesen Geschichtsausschweifungen ihres Präsidenten. Gut, also wenigstens jetzt bei der Ukraine scheint sich da eine gewisse Korrektur der Beurteilung einzustellen in den Medien. Gerangel um die Kontrolle des Thüringer Verfassungsschutzes, AfD und BSW könnten in das Gremium einziehen, die anderen Parteien würden dies gerne verhindern. Was ja zeigt, meine Damen und Herren, dass in Deutschland der Verfassungsschutz komplett vereinnahmt ist von den herrschenden Parteien. Also wenn die Parteien sich jetzt weigern, die demokratisch legitimierten Oppositionsparteien gemäß ihren Wähleranteilen in diese Kontrollgremien einziehen zu lassen, dann haben sie ja den Beweis dafür, dass dieser Verfassungsschutz nicht eine unabhängige Behörde des Schutzes der öffentlichen Ordnung darstellt, sondern das ist einfach ein Instrument in der Hand der Mächtigen gegen die Oppositionellen, also ein Verfassungsschutz, den sie in dieser Form sofort ersatzlos streichen können. Also es kommt ja jetzt ans Licht. Das finde ich das Bemerkenswerte. Es geben sich ja hier alle zur Kenntlichkeit zu erkennen. Es wird die Wirklichkeit entstellt sich zur Kenntlichkeit. So müsste man das vielleicht formulieren. Man sieht jetzt, ja, wo stehen die? Wo steht ein BSW, eine Sarah Wagenknecht, die gesagt hat im Wahlkampf, das Wichtigste ist, dass wir mit den Russen zusammenarbeiten und die amerikanischen Atomraketen zurückweisen. Ja, jetzt denkt man offenbar darüber nach, mit der CDU zusammenzugehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das macht. Das wäre ja die Kernschmelze ihrer Glaubwürdigkeit. Damit würde sie ja dokumentieren, dass, und das haben mir schon andere Politiker gesagt, die haben gesagt, ja, die Sarah Wagenknecht, hochbegabt, hochintelligent, eine großartige Politikerin, aber sie wäre bereit, für die Macht auch ihre Großmutter zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wenn sie natürlich dann so etwas macht, oder wenn sie auch mitmacht in dieser Brandmauer-Rhetorik, ja, dann zeigt sie, dann offenbart sie, dass ihr eben die Macht doch auch über die Sache gehen könnte. Aber das ist noch zu früh, das jetzt abschließend festzuhalten. Auch die CDU muss sich jetzt etwas neu ausrichten. Die Medien in Deutschland sind ja vor allem auf der etwas bürgerlich, halbbürgerlichen Seite zu einem einzigen Sprachrohr der CDU geworden, während man sich da eben auch kritiklos dieser Brandmauer-Rhetorik hingegeben hat, ihr erlegen ist. Das bin ich dann noch gespannt, ob sich das so durchziehen lässt. Auf jeden Fall eine hochinteressante Phase jetzt in der deutschen Innenpolitik, die eben den Deutschen auch zeigt, wo die Einzelnen stehen, wie sie es ernst meinen, welches da die Leichtmatrosen sind und welches die Politiker, die tatsächlich eine Loyalität zu sachlichen Bezügen haben, zu Grundsätzen, die sie auch bei Widerstand durchziehen. Russlands Wirtschaft boomt, meldet die NZZ heute Morgen. Trotz Krieg und westlichen Sanktionen wächst das Bruttoinlandprodukt des Landes und die Arbeitslosigkeit ist so tief wie nie. Also auch hier die Sanktionen des Westens schaden vor allem Europa. Das ist fast ein Wirtschaftskrieg gegen Europa, den die Amerikaner da entfesselt haben, im Glauben, die Russen zu treffen. Vielleicht haben sie das mit Europa auch noch in Kauf genommen, da den Konkurrenten Deutschland etwas zurückgebunden, vor allem in der Automobilindustrie. Ja, man muss immer nach den Interessen fragen, cui bono, und man lernt daraus, diese Sanktionen bringen nichts, weder gegen China noch gegen Russland. Interessanter Wahlkampfauftakt in Österreich. FPÖ-Chef Kickl hofft auf baldigen Mauerfall. FPÖ-Chef Herbert Kickl, vermutlich einer der smartesten Oppositionspolitiker, die derzeit in Europa in den Schlagzeilen stehen. FPÖ-Chef Herbert Kickl will nicht weniger als eine neue Ära der österreichischen Geschichte nach der Nationalratswahl schreiben, in Anspielung an die Brandmauer, die von anderen Parteivertretern und der Zivilgesellschaft errichtet werden soll, meinte der blaue Frontmann beim offiziellen Wahlkampfauftakt. Er hoffe auf einen baldigen Mauerfall in Österreich. Und dann hat er sich zu Recht, wie ich meine, kritisch geäußert gegenüber die der FPÖ und anderen Parteien vorwerfen, das seien Demokratiefeinde. Das sei eben diese Rhetorik der Ausgrenzung, der Einmauerung und Ausmauerung, die nicht zu akzeptieren sei. Und dann hat er auch noch gesagt, wir brauchen endlich Remigration. Und damit meinte Kickl, so wie ich das verstanden habe, die Ausweisung offensichtlich krimineller Ausländer, vor allem auch diese ausländischen Gangs, die ja ihr Unwesen treiben in vielen Ländern Europas. Stichwort Remigration. Ich möchte daran erinnern, dass der französische Präsident Sarkozy einmal 2005 über Nacht mit Zügen osteuropäische Kriminelle ausgewiesen hat. Die haben einfach in Züge gesteckt und rausgeworfen. Das ist Remigration. Damals hat es jetzt nicht einen derartigen Aufstand gegeben in Deutschland, wie da bei dieser Konferenz in Potsdam, die ja völlig falsch wiedergegeben wurde. Massive Rechtsverstöße bei Regionalwahlen gemeldet, bei den russischen Urnengängen. Da haben sich bestimmte Organisationen jetzt zu Wort gemeldet. Und da in der deutschen Presse, das sind jetzt etwas die österreichischen Zeitungen gewesen, in der deutschen Presse sehe ich Folgendes: Vortreffen zur Migration, viele Forderungen zu Asyl und Abschiebungen. Auch interessant, das zeigt Ihnen die Macht der Opposition, dass jetzt CDU, sogar SPD, alle beim Thema Migration plötzlich eine ganz andere Tonalität anschlagen. Zeigt natürlich, dass ihnen das Wasser zum Hals steht, aber eben, es zeigt auch, wie wichtig es ist, dass sie wieder eine Opposition haben in Deutschland. Die Opposition zwingt nämlich hier den Mainstream, sich anzupassen, dieses Thema Migration nicht mehr länger zu ignorieren, einfach nur einer Partei zu übertragen. Und deshalb darf man jetzt als AfD-Wähler nicht allzu frustriert sein, wenn man ausgebremst wird. Das hat es immer wieder gegeben in der deutschen Geschichte. Ich finde das zwar absolut abwegig und auch undemokratisch. Ich habe am Samstag darüber gesprochen. Aber die Macht der Opposition ist eben ungeachtet dessen sehr, sehr wichtig. Sie können eben die anderen zwingen, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Und das hat gefehlt während der Merkel-Zeit. Da hatten sie eben diese Käseglockenpräsigkeit, diesen Brei, diesen Pseudokonsensbrei mit den sterilen Nichtdebatten in Berlin. Und jetzt plötzlich lebt das Ganze wieder. Und siehe, Deutschland bewegt sich doch. Und siehe, die deutsche Politik ist wieder vitaler geworden. Und bei aller Kritik, die man ja immer wieder äußern kann, zum Beispiel an der zum Teil für mich sehr unscharfen und diffusen Außenpolitik der AfD oder eben an der am Bündnis Sarah Wagenknecht, die Sarah Wagenknecht, bei der ich einfach auch nicht so richtig schlau werde, ob sie das, was sie tatsächlich sachlich beabsichtigt, auch wirklich durchzieht oder ob sie vor allem an die Macht kommen will. Ungeachtet all dessen, das sind Bereicherungen für die deutsche Politik, das fördert die Auseinandersetzung, das fördert die sachliche Debatte, den sachlichen Streit auch, und das hat es viel zu wenig gegeben. Man war da im Schlafwagenzug unterwegs der reinen Machtverwaltung. Der FDP flattern die Nerven, Christian Lindner und seine Partei versuchen, mit den zugespitzten Botschaften der Konkurrenz mitzuhalten, aber Schnauze voll passt nicht zur FDP. Ja, die FDP ist einfach nicht glaubwürdig, Entschuldigung. Meine Christian Lindner, dieser blendende, chromstahlglänzende Superrhetoriker, der ja alles überzeugend darstellen kann, auch das Gegenteil. Dieser Christian Lindner hat doch schon von Anfang an ein Glaubwürdigkeitsproblem gehabt. Er hat sich während des Wahlkampfs als Oppositioneller, sozusagen als die anständige Alternative zur Alternativen für Deutschland positioniert, quasi als der salonfähige Oppositionspolitiker. Und dann, kaum war er in der Regierung gewählt, hat er sich überangepasst. Und nur schon die Regierungsteilnahme war ja unglaubwürdig, weil er nicht mitgemacht hat damals bei der Regierung Merkel, hat gesagt, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Und dann bei einer eigentlich noch linkeren Regierung hat er dann trotzdem mitgemacht. Und aus diesem Glaubwürdigkeitsproblem ist er nie herausgekommen. Und Glaubwürdigkeit ist in der Politik etwas sehr Wichtiges. Das ist die große Stärke einer AfD, weil sie eben gegen Widerstand an ihrem Programm, an ihren unbequemen Botschaften festgehalten hat. Wo man die AfD meines Erachtens kritisieren kann, ist zum Teil beim Gebrauch der Rhetorik. Da ist für mich manches mit einer dermaßen apokalyptischen Zuspitzung formuliert, dass eben bei Deutschen, und ich sage jetzt nicht bei jenen, die a priori gegen die AfD sind, sondern eben auch bei den sogenannten offenen und vielleicht wohlmeinenden und in vielerlei Hinsicht möglicherweise mit ähnlichen Problemdiagnosen dastehenden Deutschen, dass das zu sehr nach der Endphase der Weimarer Republik klingt. Der Sound der Endzeit von Weimar, man wird da nur von Halbschlauen regiert, nur von Verrückten und Idioten, das ist jetzt nicht der Wortgebrauch. Aber diese überschießende Rhetorik, die vielleicht in der Schweiz oder in England weniger Irritationen auslöst. Ich glaube, dass tatsächlich der Stil in Deutschland eine gewisse Rolle spielt. Wobei, da muss man wieder aufpassen, Leute, die nur noch über den politischen Stil reden, die wollen eben nicht über den Inhalt reden. Trotzdem glaube ich, dass hier jetzt, zumal mit diesen Wahlresultaten, mal sehen, wie es kommt, möglicherweise etwas weniger Endzeit-Weimar-Sound, etwas mehr positive, inspirierende, aufbauende Botschaften. Aber ich bin sicher, das gibt's auch. Ich habe ja den Wahlkampf nicht so eng verfolgt. Das wäre hier angezeigt. Und bei der FDP haben sie einfach ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das allerdings hat eben die AfD in dieser Art nicht. Und das ist ihre Stärke. Die neue Kriegsskepsis der Republikaner lese ich in der Welt, sehr interessant. Bei den Republikanern in den USA zeichnet sich eine Abkehr ab, und zwar eine Abkehr von den neokonservativen Weltbeglückungsfantasien in Anführungszeichen, diesem sprungbereiten kriegerischen Interventionsfimmel. Das ist offensichtlich auf dem Rückzug. Das finde ich eine gute Nachricht, dass die Republikaner sich da eben wieder auf ihre republikanischen Traditionen besinnen. Natürlich sind wir ein souveräner Staat, wir haben aber keine souveräne Regierung. Sarah Wagenknecht, Dauergast in deutschen Talkshows, fast etwas obsessiv. Sie kommt ja überall, als ob die deutschen Talkshows jetzt mit Sarah Wagenknecht eine menschengewordene Brandmauer gegen die AfD da einfliegen, errichten möchten. Äußert sie sich Scholz sei da ein Vasallenkanzler und die Sarah Wagenknecht also einmal mehr in einer prominenten Talkshow. Also über so viel Publicity, da kann sie sich nicht beklagen. Enges Rennen zwischen Trump und Harris kurz vor TV-Duell. Am Dienstagabend ja das die große Auseinandersetzung im Fernsehen. Dann in den Kirchen breiten sich Debatten über sexuelle Diversity aus. War Jesus queer? Nun, eine Kirche, die sich mit solchen Fragen beschäftigt, hat sich rettungslos dem Zeitgeist ausgeliefert und wird damit nicht auf einen grünen Zweig kommen. Warum in Venedig der schlechteste Film gewinnt? War früher auch am Filmfestival in Venedig, aber heute bin ich ganz froh, dass ich nicht mehr dort bin. Für Sterbehilfe gegen das Patriarchat, für den weiblichen Sadomaso-Orgasmus. Mit der Preisverleihung bringen die 81. Filmfestspiele von Venedig ihre Löwen politisch ins Trockene. Einem Regisseur ist jedes Mittel recht, um auf der richtigen Seite zu stehen. Ja, sie könnten vielleicht an der Entwicklung des europäischen Films in Italien, in Deutschland, in Frankreich, vielleicht auch in Großbritannien, könnten sie die Niedergangsgeschichte Europas schreiben. Was hatten wir für großartige Filme früher? Ich klinge jetzt unglaublich alt, aber es stimmt tatsächlich. Tolle Filme. Und heute dieses politisch korrekte Zeug, dieses Propagandamaterial. Man kann sich da anders ausdrücken. Ja, da kommen auch wieder bessere, kommen andere Zeiten. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Laufend neue Interviews werden aufgeschaltet aus Shanghai, die ich aufzeichnen konnte. Bleiben Sie dran und wir sehen uns spätestens morgen wieder. Aber bis dann wird meine Mannschaft, werden meine Kollegen um Roman Zeller natürlich online alles aufdatieren und freuen Sie sich bereits auf die nächste Weltwoche am Donnerstag. Und die Deutschland-Ausgabe ist ja auch sehr gut gelungen, wie ich meine, die Normalität der Demokratie, die Sphinx und die Macht, Matthias Matussek über Sarah Wagenknecht. Wie Unfähig ist der deutsche Verfassungsschutz, Alexander Wendt mit einer kritischen Bestandesaufnahme. Hochinteressant. Wir leben in einer Zeit, in der jetzt Deutschland nun also wirklich die Dinge ans Licht kommen, die Probleme nicht mehr länger vernebelt werden können und eben auch das politische Personal sich zu erkennen gibt, sich selber entlarvt, was für den Wähler gut ist. Sie wissen dann einfach noch klarer, wo sie die Stimme geben dürfen und wo eben nicht. Bis bald. Ich melde mich zurück.